Radio 1.
15 Euro Mindestlohn ab dem Jahr 2026, eine Steuerreform zur Entlastung der breiten Mittelschicht, wie es heißt, eine Neugestaltung des Bürgergeldsystems. All das sind Vorhaben, die sich Union und SPD ins Sondierungspapier geschrieben haben, unter anderem um die Wirtschaft zu stärken. Ob diese Vorhaben ausreichen, darüber sprechen wir jetzt in unserer Serie Ein Plan für Deutschland. Beleuchten wir mit Expertinnen und Experten aus unterschiedlichen Bereichen, was jetzt getan werden muss.
Ein Plan für Deutschland. Das Radio 1 Expertenkabinett.
Was das Sondierungspapier von Union und SPD für die Wirtschaft aus seiner Sicht bedeutet, das erläutert uns Oliver Stettes. Er leitet im Institut der Deutschen Wirtschaft Köln den Bereich Arbeitswelt und Tarifpolitik. Guten Morgen, Herr Stettes.
Einen schönen guten Morgen aus Köln.
Guten Morgen.
Wir brauchen Wachstum, hieß es im Wahlkampf von allen Seiten. Macht Ihnen das Sondierungspapier von Union und SPD da Hoffnung?
Naja, zunächst einmal hatte das Sondierungspapier viele Fragezeichen offen gelassen, weil es Spielraum geöffnet hätte, dass das, was eigentlich jetzt durch Sondervermögen für Investitionen in Infrastruktur bereitgestellt werden sollte, zunächst einmal den Eindruck erweckt hätte, dass man Spielräume in den Kernhaushalten öffnet, um Wahlgeschenke zu verteilen. Und das wäre alles andere als wachstumsfördernd gewesen. Jetzt muss man mal abwarten, wie entsprechend dann die künftigen Koalitionäre dann auch in den Koalitionsverhandlungen Einsparmaßnahmen vornehmen, die aus meiner Sicht erforderlich sind.
Es fehlen an allen Ecken und Enden Fachkräfte. Da muss man nur in Krankenhäusern oder Industrieunternehmen nachfragen. Es fehlen aber auch im Alltag Servicekräfte. Da kann man in Restaurants oder auch Eisdielen nachfragen. Sehen Sie einen erkennbaren Plan, was gegen den Fachkräftemangel getan wird?
Ja, es gibt einzelne Ansätze, die dieses Thema aufgreifen, aber ein Masterplan, wie wenn man ihn so nennen möchte, um mit dieser Herausforderung umzugehen, der ist aus meiner Sicht nicht ersichtlich. Das kann man an zwei Sachen festmachen. Das erste ist, die Herausforderung wird gar nicht so explizit benannt. Das hätte man eigentlich tun müssen. Auch, und das ist der schwerwiegendste Punkt, weil die tragende Säule eines solchen Masterplans nicht dabei ist, nämlich wir müssen schlicht und ergreifend über eine Verlängerung der Lebensarbeitszeit sprechen. Das heißt, wir müssen über eine Dynamisierung des Rentenzugangsalters sprechen und wir müssen über eine Begrenzung des vorzeitigen Ruhestandes sprechen.
Dynamisierung des Renteneintrittsalters, sagen Sie mal konkret, also wir sollen alle länger arbeiten.
Ja, wir sollen länger arbeiten, weil wir auch länger leben. Wir haben eine sehr lange Rentenbezugsdauer und dann ist es fair, dass die Lasten hier aufgeteilt werden, dass wenn wir ein zusätzliches Lebensjahr erwarten dürfen, dass dieses Lebensjahr aufgeteilt wird auf Erwerbsarbeit und Rentenbezug. Momentan ist es ein Jahr zusätzlicher Rentenbezug und da müssen wir einfach einen Lastenausgleich schaffen, indem man beispielsweise das hälftig-hälftig macht oder andere Aufteilungen vornimmt.
Großes Thema immer auch das Bürgergeld, das soll reformiert und auch umbenannt werden. Was können Änderungen hier beim Bürgergeld bringen?
Naja, die Änderungen bringen das Bürgergeld, also dieses Fördern und Fordern, was ja das Grundprinzip seinerzeit der Einführung des ursprünglichen Hartz IV, des Arbeitslosengeld II war, wieder in eine Balance zurück, indem sozusagen die Mitwirkungspflichten der Bürgergeldempfänger gestärkt wird, das Sanktionsregime wird gestärkt. Es ist auch sinnvoll, dass man den Vermittlungsvorrang wieder einführt, dass es erstmal wichtig ist, die Menschen wieder in Beschäftigung zu bringen, in der sie dann entsprechend Kompetenzen aufbauen können, die für eine berufliche Weiterentwicklung sinnvoll sind. Und da ist ein guter Ansatz. Es gibt aber noch ein paar Punkte, da ist es offen, ob die künftigen Koalitionäre in den Koalitionsverhandlungen auch daran arbeiten, Stichwort Schonvermögen begrenzen, respektive die Kosten der Unterkunft entsprechende anreizkompatible Regelungen finden.
Ja, und es ist ja zumindest auch geplant, dass der Mindestlohn auf 15 Euro angehoben wird. Ob das wirklich so kommt, steht zwar noch nicht fest, aber welchen Effekt würde aus Ihrer Sicht eine Anhebung des Mindestlohns auf 15 Euro haben? Würde ja möglicherweise auch viele Leute aus dem Bürgergeld bringen.
Es wird auf jeden Fall, es sind drei, sagen wir mal, grundsätzliche Probleme, die da sind. Das eine ist, die Politik übt wieder über ihre Erwartungshaltung Druck auf die Mindestlohnkommission aus. Das untergräbt deren Unabhängigkeit. Das zweite ist, sie werden, wenn der Mindestlohn dann auf 15 Euro rasch angehoben wird, sie werden Tarifbereiche haben, die im Grunde genommen ausgehöhlt werden, weil die unteren Tarifentgelte geringer sind als 15 Euro. Und das untergräbt am Ende des Tages die Tarifautonomie. Und der dritte Punkt ist, es werden relativ viele Menschen zusätzlich betroffen sein. Wir müssen damit rechnen, dass ungefähr 5 Millionen Menschen zusätzlich in den Mindestlohnbereich kommen. Und das in einer Zeit, wo wir sowieso Arbeitsmarkt politisch in einer, sagen wir mal, schwierigen Lage sind und wo wir rechnen müssen, dass das unter Umständen auch negative Beschäftigungseffekte hat. Das ist insofern eine große Herausforderung und ich würde davon abraten.
In unserer Serie Ein Plan für Deutschland besprechen wir in dieser Woche mit verschiedenen Expertinnen und Experten aus unterschiedlichen Bereichen, was aus ihrer Sicht jetzt getan werden muss. Nicht richtig zufrieden mit den Ergebnissen der Sondierungen und noch Erwartungen an die Koalitionäre hat Oliver Stettes bei uns formuliert. Er leitet am Institut der Deutschen Wirtschaft Köln den Bereich Arbeitswelt und Tarifpolitik. Vielen Dank, Herr Stettes.
Vielen Dank.